Liebe Gemeinde, eigentlich wünsche ich mir auch, dass dieser Saal immer voll ist, aber mir ist es heute gar nicht so unangenehm, weil wir gestern so gepackt hier drin gesessen sind, dass es schon wieder fast zu viel war. Wir werden nachher noch hören von unserer Delegiertenversammlung hier im Haus. Ich freue mich, dass wir alle da sind und wir merken einfach, es ist noch ein bisschen Ferienwochenende. Herzlich willkommen hier. Es geht um Verzögerung, das haben wir gerade gehört aus dem Text. Ich bin sehr dankbar, dass Ihnen da einen sehr ungewöhnlichen, selten zu hörenden Text gelesen hat, um die Frage, was ist denn eigentlich, wenn wir immer nur warten müssen? Und in dem Sinn auch möchte ich gern auch nachweihnachtlich sozusagen noch einmal heute einen Text aufgreifen, der eben in diese Geschichte Jesu hineingehört und wo es auch darum geht, dass zwei Menschen gewartet haben, dass sie ein ganzes Leben lang mit Warten zugebracht haben und ihnen keiner auch sagen konnte, wie lange denn das Warten gedauert hat. Und zwar ist das eben einmal die Hanna. Wir haben eigentlich eben hier den Text nach Vers 35 im zweiten Kapitel des Lukas. Und es ist aber auch der Simeon, von dem wir vorher lesen. Und ich habe gedacht, ich werde jetzt doch einfach mal beide Abschnitte lesen. Sieh doch, damals lebte in Jerusalem ein Mann, der Simeon hieß. Er hielt Gottes Gebote und vertraute ganz auf ihn. Und so wartete er auf den Retter, den Gott seinem Volk Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Und durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch die Eltern das Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für das Kind vorgesehen sind. Simeon nahm das Kind auf den Arm, er lobte Gott und sagte, Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast, denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Völker sollen sie sehen, ein Licht, das für die Heiden leuchtet, deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten über das, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zur Mutter Maria, sieh doch, dieses Kind ist dazu bestimmt, dem Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob dir ein Schwert durch die Seele fährt. Und jetzt diese drei Verse, auf die ich dann besonders eingehen werde. Da heißt es dann, es war auch eine Prophetin im Tempel, sie hieß Hanna und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie 7 Jahre mit ihrem Mann verheiratet, seitdem war sie Witwe und nun 84 Jahre alt. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt kam sie dazu und lobte Gott und dann erzählte sie allen von dem Kind, allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Wie gesagt, wir sind hier in der Zeit nach Weihnachten, könnte man sagen, in unserem übertragenen modernen Sinn, aber es ist natürlich die Zeit, in der eigentlich können wir zeitmäßig gar nicht einordnen, der einfach dran ist, für die Eltern jetzt in den Tempel zu gehen, nach Jerusalem. Und da gibt es dort eine Frau, die heißt Hanna und sie dient Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht, heißt es hier. Sie ist auf Gott und seinen Willen ausgerichtet. Und es ist interessant, dass Hanna eine der wenigen echten Prophetinnen der Bibel hier ist und dass sie jetzt aber auch Jesus als den König der Völker verkünden darf. Ich habe mich gefragt, was will der Lukas, der Evangelist, mit dieser Erzählung, mit diesen drei Versen denn weitergeben? Vielleicht, wer allein lebt, muss auch nicht einsam sein deswegen. Oder ist der Glaube das, was uns immer über Wasser hält? Oder muss ich einfach loslassen, muss ich einfach Gott lassen, mein Leben ganz Gott in die Hände geben, so wie diese Frau hier das getan hat praktisch? Geht es um Fasten, dass wir in der Lage sind zu verzichten, indem wir auch überhaupt nicht mehr auf unseren eigenen Vorteil achten und ihn suchen? Ich finde, was alles hier drin mitschwingt, ist, dass es nach diesem Geburtsereignis weitergeht, dass Jesus weiter ist auf dem Weg zum Menschen. Bereits hier in diesem kleinen Kind. Einigen von uns wird diese Geschichte insgesamt bekannt sein. Es wird das Lied des Simeon auch oft gesungen. Nunc dimittis heißt es auf Latein, und das ist ein Lied, das wir auch im Kunstgesang hören, der Lobgesang des Simeon. Recht bekannt. Und auf der anderen Seite, vielleicht haben wir noch wenig darüber nachgedacht. Beim ersten Lesen für die Predigt habe ich gedacht, Mensch, die beiden haben es gut. Sie haben etwas erlebt, was ich auch gerne erleben würde. Meine Augen haben dein Heil gesehen, den Heiland gesehen, sagt Simeon. Und mehr noch, er hat Christus nicht nur gesehen, er hat mit seinen Armen dieses Kind tragen dürfen. Er hat das Heil hautnah berühren dürfen, könnten wir sagen. Das muss ein Moment der völligen Gewissheit gewesen sein, dass wir das eigene Heil und das Heil der Welt sehen und spüren dürfen. Im Arm halten, den Erlöser, den, nach dem die Welt verlangt. Simeon und Hanna haben uns, mir in dieser Hinsicht etwas voraus. Aber so wie alle anderen Menschen auch, die Jesus umarmt haben, die von Jesus umarmt wurden, die von ihm berührt wurden, die geheilt wurden, Ehebrecherin, die nur um Haaresbreite einer Steinigung entgangen ist, Gelähmte, den seine Freunde durchs Dach herabgelassen haben, Maria von Magdala, die sicher in ihrer Seele zutiefst unruhig war und wieder zur Ruhe gekommen ist, Frieden gefunden. Zachäus in Jericho, der Lazarus in Bethanien, Paulus vor Damaskus, wie sie alle hießen. Die haben uns etwas voraus. Sie haben Christus gesehen, berührt, umarmt, gehört, auch körperlich erfahren. Und trotzdem gibt es eigentlich keinen Unterschied zu uns, muss man auch sagen, denn auch für sie sind im Advent geblieben. Sie sind in dieser Situation geblieben, dass sie wiederum auch warten. Diese eigentümlichen Spannung auf das kommende Heil, dass wir trotzdem auf Christus warten müssen, auf die kommende Erlösung, dass sie ihn wieder hergeben mussten und loslassen. Am Ende waren ihre Begegnungen mit ihm Momentaufnahmen. Noch nicht das Endgültige, nur das Vorletzte. Ein Vorgeschmack auf das, was noch aussteht. Paulus schreibt, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und das ist eigentlich auch alles, was zu sagen ist. Es gibt noch nicht diese Ankunft im endgültigen Sinn. Und da kommt meine Frage, ob ich das noch erlebe oder ob ich darauf auch gar nicht mehr warten muss, dass ich Christus erfahre, wenn das Warten auf Gott zu lang dauert. Dass ich das noch erleben darf, in diesem Ausruf steckt meistens eine Portion Ironie und Humor, oder? Wenn ihr das sagt, dass ich das noch erleben darf. Jemand erledigt nach langer Zeit endlich etwas, was er schon lange jemand anderen versprochen hatte, dass ich das noch erleben darf. Uns fallen da verschiedene Situationen ein, in denen wir diesen Satz selbst gesprochen oder gehört haben. Glaubst du noch daran? Glaubst du denn noch daran, dass das noch passieren wird? Keine Frage eigentlich, sondern eine starke Vermutung, das wird nie passieren. Dazu wird es nicht kommen. Der Simeon hat sich wahrscheinlich öfter diese Frage stellen müssen. Und nicht selten erleben wir dann auch Menschen, die mir Folgendes sagen. Wenn mir viele in der Gemeinde Trost und neue Hoffnung versprechen und mir dennoch niemand sagen kann, wann ich das endlich auch erleben werde, was mache ich damit? Manchmal ist es auch besser, aufzuhören damit, vollmundig das Handeln Gottes anzukündigen. Kann ja manchmal auch sehr belastend sein. Schauen wir noch einmal ein bisschen in diese Geschichte hinein. Die Hanna, im Hebräischen heißt ihr Name Gunst oder Gnade, wird uns nur sehr knapp beschrieben. Eigentlich in einer sehr besonderen Art, nämlich es wird ihre Herkunft vorgestellt, es wird ihr Vater genannt. Es wird gesagt, aus welchem Stamm sie kommt, das ist der Stamm Asher oder Asher. Die haben ihr Gebiet gehabt nördlich des Berges Karmel, also relativ nah im Westen in Galiläa und dann die Küste hinauf. Der Stamm bedeutet übertragen glücklich. Hanna, die Prophetin, ein Teil des treuen Überrestes Israels, der auf das Kommen des Messias wartet. Aber es hört sich so an, als ob Lukas sich freut, über sie erzählen zu dürfen, zu beschreiben dürfen, wer sie war. Und dann wird ihr Leben in drei Phasen nur kurz angedeutet. Und das ist auch das Übliche, so wie man im jüdischen Kontext und später auch in der christlichen Gemeinde gern und auch sozusagen, so ist es eben, so ist es richtig darstellt, was das Leben sein kann. Eine jüdische Frau, die als junge, unverheiratete Frau gelebt hat, die dann Ehefrau geworden ist und die dann Witwe ist. Drei Abschnitte ihres Lebens, klar unterscheidbar. Und jetzt ihr Alter. Lukas sagt, sie ist beinahe 84, sie war hochbetagt. Sie war Witwe, sie war nur 7 Jahre verheiratet. Eine Gesellschaft, in der Menschen nur selten sehr alt wurden, da fällt das auf, dass jemand fast 84 ist. Sind wir heute vielleicht schon anders. Und dann ganz auffällig, ganz klar, dass sie eine Prophetin ist. Das ist trotzdem selten. Im Alten Testament kommen nur 4-mal Prophetinnen vor. Im Neuen Testament gibt es noch viel weniger Aussagen über prophetisch aktive Frauen. Anna wird erzählerisch dann mit Simeon verbunden und auch eigentlich mit dem Johannes. Alle drei gehören in diese Phase der Zwischenzeit zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Und sie sind aber auch schon Vorläufer für die geistgewirkte Prophetie, die es in der Gemeinde geben wird. Und gerade als Jesus Gott dargebracht wird und Simeon mit Maria spricht, kommt Hanna zu dieser kleinen Menschengruppe und sie kann sofort Gott loben für den verheißenen Erlöser. Und dann fängt sie an, über Jesus zu reden, über dieses Kind zu reden, und zwar zu den Treuen in Jerusalem, die auf die Erlösung warteten. Also sie hat im Tempel gelebt, sie war da offensichtlich bereits für lange Zeit. Sie hat sich entschieden, in den Räumlichkeiten des Tempels ihr Leben zu verbringen. Da war offensichtlich genug Platz für Menschen, die da auch wohnen wollten. Und sie ist dort beschäftigt. Ihr Leben besteht aus Gottesdienst, unterbrochen von täglich zu verrichtenden Dingen wie Kochen und Essen und Haushalt, Schlafen. Aber ihr Lebensinhalt war das Gebet. Unterstützt durch äußere Disziplin, bescheidenen Konsum, Fasten, und wie es geht. Und in ihrem Gottesdienst, in ihrer Gebetszeit fällt dieser Besuch der Eltern Jesu mit dem Kind. Und sie kommt dazu. Sie wird dahin geleitet, könnte man vermuten. Es sind ja hunderte Menschen im Tempel. Trotzdem trifft sie gerade die beiden, Maria und Josef, mit dem Kind. Sie kriegt etwas mit und jetzt ist sie da. Und der Simeon hat bereits die Zukunft des Kindes gedeutet. Und sie kann einstimmen, sie kann zustimmen und sagen, ja, das stimmt. Ganz richtig, endlich, jetzt ist es soweit. Und sie lobt und dankt Gott für diesen Moment, für diesen Einschnitt in der Weltgeschichte. Wir haben am Freitag in unserem digitalen Kreis, Serendipity-Kreis, Bibelkreis in der Früh über Einschnitte in unserem Leben gesprochen. Und das fand ich sehr berührend, wie verschiedene Mitglieder aus unserer Runde da über verschiedene Einschnitte in ihrem Leben gesprochen haben. Was ist denn eigentlich so ein richtiger Einschnitt gewesen? Was hat uns in unserem Leben irgendwann so erreicht und so getroffen und so verändert, dass wir das als Einschnitt bezeichnen? Was ist es für euch? Was war so ein Einschnitt in eurem Leben? Hier geschieht etwas Besonderes. Mitten im heiligen Zentrum, im Tempel, kommt es zu einem Einschnitt, der den Horizont des Tempels erweitert, der eigentlich die Tempelmauern sozusagen durchlässig macht. Und diese Tempelmauern sind keine Mauern mehr und sie sind im Grunde eigentlich nicht mehr relevant, weil das Heilige sich verlegt. Gott bindet sich jetzt an ein Menschenkind. Nicht der Tempel ist seine Wohnung mehr, sondern dieses Menschenkind Jesus. Und mit seiner ganzen Heiligkeit ist Gott bei diesem Menschen, mit seiner ganzen Gegenwart. Jesus wird zum Allerheiligsten, zum Himmelsfenster, durch das Gott hindurchscheint. Dass Gott in unsere Menschenwelt hineinleuchtet. Und das wird zum Einschnitt für Menschen, dass sie das miterleben dürfen. Was war unser Einschnitt im Leben? Spannend ist natürlich, dass es da auch einen Beipackzettel gibt, Einschnitt. Beipackzettel mit dem Segen heißt, an Christus werden sich die Geister scheiden. Widerspruch wird sich an ihm entzünden. Christus wird das Denken vieler Menschen offenlegen. Sein Schicksal wird selbst seiner Mutter Maria das Härteste abverlangen. Schlüsselmomente mit Gott sind offensichtlich kein Wunschkonzert. Einschnitte in unserem Leben sind nicht immer nur gut und wunderbar und wundervoll zu zeichnen. Schlüsselmomente mit Gott bringen aber Klarheit. Klarheit und eine glasklare Ansage oft darüber, auch wie es um mich bestellt ist. Wo ich eigentlich jetzt stehe und was mein Tun, mein Verlangen, meine Interessen, mein Lassen auch, mein Versäumen auch angeht. Solche Schlüsselmomente, in denen sich ein Stück weit eine Offenbarung ereignet, sich sozusagen etwas Prophetisches ereignet. Und dann stehe ich der Wahrheit über mich auch gegenüber. Die Einschnitte in unserem Leben, die uns auch deutlich machen, wer wir selber sind. Man kann nicht diese Wahrheit verdrängen, weil ich nach heiler Welt strebe und was ganz anderes hören will, oder ich kann sie heilsam annehmen in meinem Leben. Die Hanna ist ganz in sich ruhend. Das finde ich eigentlich das, was mich hier auch immer wieder so anspricht, dass ich erlebe, hier ist eine Frau, die ist eben nicht nur einfach alt, sondern sie ist alt in dem Leben, in dem sie lebt und in dem sie sich zurechtfindet und dass sie auch nicht hinterfragen muss, weil sie sich dafür einmal entschieden hat und weil sie merkt, das ist meins. Aber sie ist eben auch die, die gebraucht wird als Verkündigerin, als Prophetin, die die Predigt hält. Sie geht zu den Gruppen, die in eschatologischer Erwartung im Tempel waren. Ich vermute, da gab es ganz verschiedene Gruppen, die alle ihre Idee hatten davon, wer Messias sein könnte, wie er kommt und was eigentlich das Ende sein wird und wie Israel endlich wieder Israel sein wird. Und sie hat keine Hemmung, dorthin zu gehen und zu sagen, ich kann euch sagen, wie es ist. Sie redet mit denen, die Gott anflehen, damit der Messias endlich kommt. Und sie sagt ihnen, dass es jetzt soweit ist. Sie, Hanna, hat ihn hier im Tempel entdeckt, ein Kind, das in Windeln gewickelt werden muss. Hanna weiß Bescheid. Sie hat Klarheit. Wir wissen nicht, wie das aufgenommen wurde, aber immerhin hat Lukas diese Erzählung übernommen. Er hat gewusst, wie wichtig diese Episode im Tempel ist. Ich habe so ein paar Sachen, die für mich an dieser Stelle jetzt wichtig geworden sind. Ich hoffe, dass sie euch helfen. Das Erste ist, ich finde, dass beide Geschichten und auch die von der Hanna eben besonders sagen, alt und jung gehören zusammen. Das klingt sehr simpel, aber das finde ich, findet hier statt. Alt und jung gehören zusammen. Egal, ob die Alten eine prophetische Sicht für die Jungen haben oder ob sie einfach nur segnen wollen, sie tun damit den Eltern und ihren Kindern gut. Da muss man jetzt nicht alles dran aufhängen, aber ich finde, auch das ist hier zu erkennen. Das Zweite, ich finde, es ist deutlich hier, es ist gut, wenn ich geistlich aktiv und fit bleibe und Gottesdienst als Lebensstil wähle. Egal, was kommt. Nicht dieses Hadern damit, dass es mir nicht gut genug geht, dass ich das und das vermisse, sondern diese Entscheidung zu sagen, Gottesdienst ist mein Lebensstil. Das hat diese Frau getan. Sie hat sich entschieden, in aller Bescheidenheit zu leben und Gottesdienst zu ihrem Lebensstil zu machen. Das muss man nicht eins zu eins nachmachen. Das wird heute auch nicht so einfach sein. Aber was hier herüberkommt, ist Zufriedenheit, innerer Friede, Balance. Das Dritte ist, wir haben hier Valentin angezeigt. Unten haben wir ein Plakat, das am Mittwoch dann International Singles Day ist. Ich finde, Alleinsein ist nicht die Hölle, ist nicht das Schlimmste. Auch das zeigt uns diese Geschichte. Auch in einer Gesellschaft, in der die Witwen die schwächsten und ärmsten Mitglieder waren. Das muss man sagen, das ist sicher die Gruppe gewesen, denen es am wenigsten gut ging in der Gesellschaft. Aber alleinstehend sein kann auch ein überaus zufriedenstellender Lebensstand sein. Egal ob nie verheiratet, geschieden, Witwe oder Witwer, heißt nicht, dass ich einsam bleiben muss, einsam sein muss. Im Tempel gab es sicher keine Einsamkeit. Das wäre wahrscheinlich verwegen, ja zu sagen, die ist eine Eremitin gewesen. Sie war mitten in einer brausenden und wogenden Gesellschaft und wahrscheinlich war nicht mal nachts immer Ruhe. Aber sie hat eine Lebensform gewählt, in der das Alleinsein offensichtlich funktioniert hat, lebbar war. Das andere ist, dass der Heilige Geist sich ganz besonders einzelnen Menschen zuwenden kann. Ich finde, das gehört auch dazu, dass wir in der Gemeinde davor immer wieder auch Respekt haben. Was der Heilige Geist diesen dann klar macht, ist eine Sache, die sie allein mit Gott abhandeln dürfen und sollen. Was wir uns abschauen können, was wir dann lernen können, ist dieser starke Glaube und die Bereitschaft, sich vom Geist leiten zu lassen. Dass das immer wieder passiert, dass Menschen unter uns eine Erfahrung machen und dass diese Erfahrung sie leitet. Und das letzte Einschnitte im Leben sind immer unvorhergesehen. Wer weiß, ob die Hanna, anders als der Simeon, überhaupt mit dieser Begegnung mit Jesus gerechnet hat. Das erfahren wir hier auch nicht. Einschnitte im Leben sind immer unvorhergesehen und auch Simeon wusste nicht, wann es für ihn soweit sein würde. Aber es scheint, so lerne ich von Simeon und Hanna, doch einiges daran zu hängen, wie ich mit solchen Einschnitten, mit solchen Momenten umgehe. Ob ich sie wahrnehme als Kairos, als das Geschenk, das Gott mir machen will. Und ich gehe davon aus, dass auch in eurem Leben solche Momente gegeben hat. Sonst würden wir nämlich wahrscheinlich gar nicht hier sein. Schlüsselmomente, die uns geholfen haben, Glauben zu finden. Hoffnung genährt haben, die diese Erfahrung gebracht haben, dass es sich lohnt, im Warten auf Gott, diesem Gott zu leben. Momente, die die Erfahrung gebracht haben, dass es sich lohnt, im Warten auf Gott, mit diesem Gott zu leben.